Es gibt eine Sache, von der ich glaube, dass sie uns alle hier in diesem Raum verbindet, dass wir sie alle gemeinsam haben, und zwar, dass wir uns heute Morgen die Zähne geputzt haben, bevor wir herkommen. Zumindest hoffe ich das. Ich glaube, das ist etwas, was jeder von uns jeden Tag tut. Eine tägliche Sache, Zähne putzen. Und das ist nicht die einzige Sache. Es gibt einige Dinge, die wir wahrscheinlich alle gemeinsam haben. Und eine dieser Sachen ist auch, dass wir uns wahrscheinlich fast jeden Tag für irgendetwas entschuldigen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wir fühlen uns schuldig und wir entschuldigen uns. Oft ist es einfach nur so ein ganz knappes Sorry, tut mir leid, Entschuldigung. Ein Forschungsteam ist mal vor ein paar Jahren hingegangen und hat das mal so ein bisschen untersucht und hat zwei sehr interessante Ergebnisse rausgefunden. Einmal, Briten, Engländer entschuldigen sich sehr viel häufiger als Deutsche, aus welchem Grund auch immer. Die haben da wohl ein sensibleres Gewissen. Und ein zweites Ergebnis war, Frauen entschuldigen sich häufiger als Männer. So gaben in der Umfrage 75% aller befragten Frauen an, dass sie sich für eine fünfminütige Verspätung entschuldigen würden, aber nur 61% der Männer bestätigten das. Entschuldigung, sorry, das tut mir leid, das sind so Alltagsfloskeln, die wir gebrauchen. Wenn wir jetzt mal über das Wort selbst nachdenken, was wir da sagen, müssen wir streng genommen eigentlich einsehen, dass es unlogisch ist, was wir sagen. Denn was wir tun, ist ja, wir sagen Entschuldigung, also mit anderen Worten, ich spreche mich frei von Schuld. Können wir ja eigentlich gar nicht, sondern theoretisch müssten wir jedes Mal, wenn wir uns etwas zu Schulden kommen lassen haben, sagen, vergib mir. Macht nur keiner. Wir verstehen ja, was damit gemeint ist. Ist auch erstmal nichts gegen einzuwenden, dass wir diese Floskeln gebrauchen. Entschuldigung, sorry, tut mir leid. Interessant ist allerdings, dass das Wort Entschuldigung in der Bibel so gut wie gar nicht vorkommt. Genauer gesagt, so wirklich nur an einer einzigen Stelle, und zwar im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 20. Und da geht es nicht um eine Entschuldigung zwischen zwei Menschen, wo sich der eine beim anderen entschuldigt. Wovon die Bibel viel mehr spricht, ist von dem Begriff Buße. Buße, das ist so ein älterer Begriff, der, glaube ich, einiges an Erklärung bedarf. Buße, was genau bedeutet das? Mein Predigtthema heute Morgen lautet, mehr als ein Sorry, 10 Merkmale echter Buße. Ich setze fort in meiner Predigtreihe über die Psalmen, es ist ein wenig her, seit meiner letzten Psalmpredigt, kann man auf YouTube, auf Spotify, kann man das alles nachhören, wenn man es verpasst hat. Wir haben uns bisher einen Lobpsalm, einen Klagepsalm, einen Dankpsalm und einen Weisheitspsalm angeschaut. Und heute widmen wir uns also einem Bußpsalm. Es ist der Psalm 51. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr die jetzt gerne rausholen und diesen Psalm aufschlagen. Ansonsten habe ich den Großteil des Textes auch für euch hier mitgebracht. Wir lesen Psalm 51, die Verse 1 bis 2. Da heißt es, dem Vorsänger ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. Wenn ihr schon mal durch die Psalmen durchgelesen habt, dann wird euch aufgefallen sein, nicht bei jedem Psalm finden wir so eine Überschrift, die uns irgendwie erklärt, in welcher Situation das Lied eigentlich entstanden ist. Psalmen sind ja Lieder. Hier haben wir eine ganz klare Information. Einmal wird uns gesagt, der Psalm ist von David geschrieben worden, einem der bedeutendsten Könige Israels. Und das andere ist eben die geschichtliche Situation. Und es handelt sich hier nicht um eine von Davids Sternstunden, wo er irgendwie Hände erhoben dort steht und Gott lobt und ihm dankt, sondern es handelt sich um eine der dunkelsten Stunden, wahrscheinlich die dunkelste Stunde von König David. Es handelt sich um tränenvolle Reue, die wirklich durch diesen Psalm fließt. Was war passiert? Die gesamte Geschichte kann man nachlesen in 2. Samuel Kapitel 11 und 12. Ich werde jetzt mal versuchen, so die wichtigsten Punkte der Geschichte zu erwähnen. Das ist also das Volk Israel, das befindet sich gerade in einer Schlacht. Und David entscheidet sich ungewöhnlicherweise zu Hause zu bleiben. Nicht an die Front zu gehen, sondern zu Hause zu bleiben in Jerusalem und es, sagen wir mal so, etwas gemütlicher angehen zu lassen. Wir lesen im Text, dass er gegen Abend von seinem Bett aufsteht. Also, das ist selbst für Spätaufsteher wahrscheinlich ziemlich spät. Also David ist sehr gechillt unterwegs, geht so über sein Dach. Wir müssen uns das ja ein bisschen anders vorstellen als heute. Da gab es so Flachdächer und David ist so unterwegs, schlendert ein bisschen über sein Dach, lässt seine Blicke schweifen und auf einmal fällt da so eine Person in sein Auge. Eine Frau, die sich badet. Und die Bibel sagt, diese Frau war von sehr schönem Aussehen. David hat normalerweise als König einen sehr weiten Horizont. Aber in diesem Moment wird sein Horizont ganz klein. Und das Einzige, was er im Blick hat, ist diese Frau. Und sein Gedanke ist, ich will diese Frau haben, jetzt für mich. Man informiert ihn darüber, dass es sich bei dieser Frau um Bathseba handelt. Und dass sie verheiratet ist, dass sie einen Ehemann hat namens Uriah. Und dass dieser Mann gerade an der Front für seinen König David kämpft. David sagt, ich bin der König, ich kann befehlen, was ich will. Also schickt er seine Diener los und lässt diese Frau zu ihm bringen. David gibt sich seiner Lust einfach hin, schläft mit Bathseba. Wir erfahren nicht viel darüber, ob Bathseba oder inwiefern Bathseba irgendeine Mitschuld daran trägt. Hätte sie sich wehren können? Hatte sie keine Chance? Ja, da die Ausleger diskutieren, aber das ist gar nicht der Punkt dieser Geschichte. Darüber sagt der Text nicht viel. Es kommt jedenfalls so, wie es kommen muss. Bathseba wird schwanger von David. Sie lässt es ihm mitteilen und David hat jetzt natürlich ein Problem. Doch statt jetzt hier an dieser Stelle seine Sünde einzugestehen und vor Gott zu sagen, Gott, das war falsch und Buße darüber zu tun, entscheidet sich David dafür, das Ganze noch schlimmer zu machen. Er lässt Uriah von der Front nach Hause kommen, nach Jerusalem und versucht jetzt auf alle mögliche Weise, ihn dazu zu manipulieren, mit seiner Ehefrau Bathseba zu schlafen, damit er später sagen kann, naja, das ist wahrscheinlich, du hast das Kind gezeugt. Ja, damals gab es noch keine Vaterschaftstests. Und das Problem ist, Davids Pläne gehen nicht auf. Es funktioniert nicht. Uriah bleibt seinem Kriegsvolk treu. Also greift David jetzt zum härtesten und zum letzten Mittel und er befiehlt seinem Kriegsherr ein Manöver, in dem Uriah in die ganz vorderste Schlachtreihe gestellt wird und wo die anderen Krieger sich zurückziehen sollen, damit Uriah garantiert in diesem Kriegsmanöver stirbt. Das ist Davids Absicht. Und genauso kommt es auch. Uriah kommt in der Schlacht um. Bathseba betrauert ihren verstorbenen Ehemann und nach der Trauerzeit nimmt David sie zu sich in sein Haus als Frau auf. Doch am Ende des Kapitels 11 in Vers 27 lesen wir, aber die Sache, die David verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. Gott hat Gnade mit David und er schickt einen Propheten zu ihm, den Propheten Nathan. Und der auf geschickte Art und Weise bringt er David zur Einsicht, dass es tatsächlich eine riesige Sünde ist, die er dort begangen hat. Und Davids Reaktion auf die Worte des Propheten lesen wir in 2. Samuel 12, Vers 13, wo er sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ein kurzer und knapper Satz, doch das ist nicht alles, was wir von Davids Gedanken und von dem, was er zu Gott gesagt hat, erfahren. Das ist die Kurzversion. Psalm 51 gibt uns einen viel tieferen Einblick in das Herz von David. Es ist ein Psalm, von dem ich glaube, dass wir alle sehr, sehr viel lernen können, denn das Thema Buße betrifft jeden von uns. Und es sind insgesamt 10 Merkmale echter Buße, die sich hier aus dem Gebet Davids ableiten lassen. Wahrscheinlich sind es noch mehr, aber da unsere Aufmerksamkeitsspanne als Menschen begrenzt ist, beschränke ich mich heute auf 10 Merkmale. Lesen wir also, wie David sein Gebet in den Versen 3 bis 4 beginnt. Da sagt er, Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. David tut hier zwei Dinge. Erstens, er gesteht seine Schuld vor Gott ein. Und zweitens bittet er Gott aber auch darum, ihm diese Schuld zu vergeben. In diesem Text gebraucht er drei verschiedene Begriffe. Hier übersetzt mit Vergehen, mit Schuld und mit Sünde. Und auch im Originaltext gebraucht David drei verschiedene hebräische Begriffe, die so ziemlich die wichtigsten Begriffe sind für das, was wir Sünde nennen. David nennt das Kind beim Namen und das ist das erste Merkmal echter Buße. Du nennst Sünde Sünde. David sagt nicht, war ein Ausrutscher, wird nicht wieder vorkommen. Oder das war tatsächlich nicht ganz glücklich, wie ich hier gehandelt habe. Nein, David gesteht ein, das, was ich dort getan habe, das ist nichts anderes als Sünde. Die Schuld lastet auf mir. Und immer dort, wo wir als Menschen Gottes Willen entgegengesetzt denken, reden oder handeln, dort müssen wir uns eingestehen, dass wir sündigen. Tun wir das? Nennen wir das Kind beim Namen? Nennen wir Sünde Sünde? Oder versuchen wir den Griff, so gut es geht, zu umschiffen? Ja, die Welt da draußen, die hat mit Sünde zu kämpfen. Aber bei uns hier in der Gemeinde gibt es höchstens Herausforderungen und Anfechtungen. Nein, auch bei jedem Gläubigen, bei jedem von uns gibt es Sünden im Leben. Und diese dürfen wir auf keinen Fall verharmlosen oder irgendwie runterspielen. Das erste Merkmal echter Buße ist, du nennst Sünde Sünde. Es steckt aber noch ein zweites Merkmal in diesen Versen und zwar, du erkennst die Notwendigkeit der Reinigung und Wiederherstellung. Schaut mal, David's Gedanke ist nicht, das ist alles in Ordnung. Nein, es ist nicht die Lösung, jetzt irgendwie einfach ein Lächeln aufzusetzen und so weiterzumachen, als ob nichts wäre. Nein, die Sünde in seinem Leben, und das ist ihm bewusst, die muss bereinigt werden. Und das ist, ich finde, das spürt man, das fühlt man hier in diesem Psalm. Das ist Davids Herzenswunsch, sein tiefster Wunsch, diese Reinigung. Dass Gott ihm Gnade erweist und dass er ihn von seiner Schuld reinwäscht. Sünde hat immer eine Auswirkung auf unsere Beziehung zu Gott. Sünde zerstört unsere Beziehung zu Gott. Und das sollte uns niemals egal sein. Und Gott allein ist es, der diese Sünde wegwaschen kann. Das ist David klar. Das kann niemand anders. David erkennt also, dass er ein ernsthaftes Problem hat. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Könnte es sein, dass wir manchmal sehr viel mehr den Wunsch haben, frei von diesen negativen Schuldgefühlen, die auf uns lasten, zu werden, als von der Schuld selbst? Ist es nicht vielmehr so, dass uns manchmal eben diese Gefühle quälen, dass wir sagen, oh, ich bin so bedrückt deswegen? Ja, richtig. David verwechselt die Reihenfolge nicht. Für ihn ist klar, zuerst muss die Schuldfrage geklärt werden. Ja, es bringt nichts, irgendwie so lange zu warten, bis die Schuldgefühle abflachen. Im Gegenteil, das ist fatal, wenn das passiert. Denn dann siehst du irgendwann mal ja gar nicht mehr, dass du tatsächlich in Sünde lebst, dass du tatsächlich ein Problem hast. Erst muss die Schuldfrage geklärt werden. Und wenn diese Frage geklärt ist, dann dürfen und sollen sich auch die Gefühle dem anpassen. Ich möchte dich heute Morgen gleich von Anfang an ermutigen, wenn Gott durch diesen Psalm heute seinen Finger in eine von deinen Wunden legt, dann schlag diesen Finger nicht weg, sondern lass dir von Gott zeigen, dass du Reinigung und Wiederherstellung brauchst. Wir lesen weiter. In den Versen 5 bis 6a sagt David: Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. David übernimmt volle Verantwortung für sein Handeln. Er sagt nicht so, ja, aber die Frau, die da gebadet hat, was badet die auch in meinem Blickfeld? Sie hat mich doch verführt, sagt David nicht. David spricht hier 0,0 in diesem Psalm über die Sünden von anderen. Er bekennt vor Gott, dass er Sünde auf sich geladen hat. Und das zeigt sich auch im Text. Er sagt, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt. David hat sehr viel falsch gemacht. Aber eins macht er jetzt wirklich richtig. Und zwar, er begibt sich nicht in die Opferrolle. Und damit haben wir das dritte wichtige Merkmal echter Buße. Du begibst dich nicht in die Opferrolle. Es gibt kaum etwas, was uns Menschen daran so sehr hindert, echte und tiefe Buße zu tun, wie der Hang dazu, dass wir uns in die Opferrolle begeben. Das fängt ja schon als Kind an. Ja? Wenn man kleine Kinder miteinander spielen sieht, sagt das eine Kind so, ja, aber der hat mich geärgert, deswegen habe ich den zurückgeärgert. Oder der hat mich geschlagen, dann habe ich den auch geschlagen. Und bei uns Erwachsenen ist es doch oft gar nicht so groß anders. Ja? Der ist nicht freundlich zu mir, dann bin ich auch nicht freundlich zu dem. Die Person behandelt mich nicht respektvoll, dann hat sie meinen Respekt auch nicht verdient. Opferrolle. Du und ich, wir sind verantwortlich für unser eigenes Verhalten und unser Denken. Natürlich können wir uns dafür entscheiden, uns an das Verhalten der anderen Person zu ketten und sagen, ich passe mich immer deinem Verhalten an. Aber wo kommen wir dahin? Kommen wir dadurch weiter? Ich denke, es wäre ziemlich unweise. Und es hält uns davon ab, echte, tiefe Buße zu tun. Ich habe diesen Begriff Opferrolle mal gegoogelt und da habe ich so eine Auflistung von Anzeichen gefunden, die darauf hinweisen, ob wir ein Problem damit haben oder einen Hang dazu, uns in die Opferrolle zu begeben oder nicht. Und ich habe mal so ein paar Merkmale mitgebracht. Was macht diesen Opfertypen also aus? Er jammert gerne und oft. Er sieht sich gegenüber anderen benachteiligt und unfair behandelt. Er ist selten bereit, von sich aus etwas zu ändern, was zu einer Besserung der eigenen Lage führen könnte. Er fühlt sich bei jeglicher Kritik persönlich angegriffen. Er ist selten um eine Ausrede verlegen. Er erlebt sich als hilflos. Er ist chronisch unzufrieden. Er scheut sich davor, Entscheidungen zu treffen. Er badet sich im Selbstmitleid. Er projiziert die eigenen negativen Emotionen auf Mitmenschen. Ihm fehlt es an Eigenverantwortung. Er überreagiert bei unbedeutenden Vorfällen, macht aus einer Mücke einen Elefanten. Und er manipuliert, um bei Mitmenschen Schuldgefühle zu erzeugen, emotionale Erpressung. Und er gibt stets anderen die Schuld. Hand aufs Herz, findest du dich da vielleicht irgendwo wieder? Ich muss sagen, wenn ich das so lese, merke ich, ja, manchmal falle ich genau dort rein, in diese Opferrolle. Dich betrifft es wahrscheinlich nicht, aber deinen Sitznachbarn. Nein, wir wollen uns alle heute selbst prüfen. Ja? Echte Buße hat nichts damit zu tun, dass man sich in die Opferrolle begibt. Nein, wahre Größe liegt darin, für sein eigenes falsches Denken und Handeln gerade zu stehen, ohne Ausreden. Erst dann können wir weiterkommen. Ja, wir werden ganz sicher nicht die Einzigen sein, die Schuld auf sich geladen haben. Wir laufen nicht als einzige Schuldige durch die Welt. Aber bevor wir versuchen, die andere Person gerade zu biegen, müssen wir vor unserer eigenen Haustür kehren. Das dritte Merkmal. Noch etwas wird in diesen Versen allerdings deutlich. Und zwar erkennt David, dass seine Sünde sich in erster Linie gegen Gott richtet. Schaut mal, er sagt, an dir allein habe ich gesündigt. Und das ist interessant. Jetzt könnte man sich fragen, so, stimmt das denn? Hat David nur an Gott gesündigt? Er hat doch auch an Menschen gesündigt, oder? Er hat an Bathseba gesündigt. Er hat an Uriah gesündigt, hat ihn getötet. Natürlich hat David das getan. Und jetzt gehen die Ausleger hin und diskutieren wieder. Ne? Und einige sagen, ja gut, David hat diesen Psalm so formuliert, dass er als allgemeingültiges Gebet gesprochen werden kann, auch wenn es nicht genau speziell diese Situation ist wie bei David. Und andere sagen, was David hier eigentlich sagen möchte, ist nicht, dass er nicht an Menschen gesündigt hat, sondern dass er in erster Linie und vor allem gegen Gott gesündigt hat. Und ich glaube, dass beides in einer gewissen Weise wahr ist. Nicht jede Sünde von uns richtet sich direkt gegen Menschen, aber jede Sünde richtet sich direkt gegen Gott. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst war oder ob es dir bewusst ist, wenn du heute Morgen hier sitzt oder vor dem Livestream zuschaust, aber du lebst in einer Beziehung mit Gott. Jetzt sagst du, nein, das tue ich nicht, ich glaube nicht mal an einen Gott. Okay, aber wenn Gott da ist, wenn er real ist, dann kannst du gar nicht anders, als in einer Beziehung mit ihm zu stehen, denn er ist dein Schöpfer. Und es mag dich vielleicht nicht interessieren, was Gott darüber sagt, was richtig und was falsch ist, aber das entzieht dich nicht deiner Verantwortung vor ihm. Mit anderen Worten, auch wenn du gewisse Dinge vielleicht nicht als Sünde ansiehst, die Gott Sünde nennt, spielt das keine große Rolle. Denn was Sünde ist und was nicht Sünde ist, das entscheiden nicht wir Menschen, das entscheidet unser Schöpfer, der das Recht bestimmt. Ein sehr verbreiteter Gedanke in unserer Gesellschaft ist der, solange du nicht die Freiheit eines anderen einschränkst, kannst du tun und lassen, was immer du willst. Das ist falsch. Denn bei Sünde geht es nicht nur um die Horizontale, es geht nicht nur um unsere Beziehungen untereinander, sondern es geht auch und vor allem um die Vertikale, um die Beziehung zwischen uns und unserem Schöpfer. Und diese Beziehung, die muss in Ordnung kommen. Weißt du, wenn Menschen dir gegenüber abgeneigt sind und dir vielleicht nicht vergeben wollen, dann ist das eine Sache, das ist nicht schön. Aber wenn Gott, dein Schöpfer, der dein Seelenheil in seinen Händen hält, zornig auf dich ist, weil du in Sünde lebst und diese Sünde nicht ablegen möchtest, dann hast du ein wirkliches Problem. Doch es gibt Hoffnung. Hab noch etwas Geduld, wir kommen noch zu der guten Nachricht. Doch erstmal gehen wir weiter im Text und schauen uns den zweiten Teil von Vers 6 an. Da heißt es, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. David sagt, Gott hat Recht und ich nicht. Gottes Urteil ist gerecht, mein menschliches Urteil ist verzerrt. Und das ist ein fünftes Merkmal echter Buße. Du erkennst, dass alle Konsequenzen Gottes berechtigt sind. Schaut mal, wenn Gott David in diesem Moment, nachdem er diese Sünden begangen hat, wenn er ihn direkt auf der Stelle hätte sterben lassen, könnte irgendwer sagen, dass das ungerecht wäre? Nein. Nach dem Gesetz des Alten Testaments wäre es sogar das gewesen, was Gott hätte tun müssen. Weil er das selber so aufgestellt hat, das Gesetz. Aber weil David Buße tut, sagt Gott, du musst nicht sterben. Und darin liegt die ganz große Gnade Gottes. Was wir aber nicht übersehen dürfen, ist, dass David trotzdem nicht straffrei ausgeht. Und das, obwohl er im vollen Umfang Buße tut. Man könnte es ja vielleicht noch sagen, ja gut, wenn er jetzt jemand nicht richtig Buße tut, dann ist es schon okay, dass Gott noch konsequent. Nee, David tut im vollen Umfang Buße und Gott straft ihn dennoch. Gott vergibt David seine Sünden, aber durch den Propheten Nathan kündigt er ihm eine dreifache Konsequenz an. Und alle drei Dinge erfüllen sich. Erstens sagt er, nun soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr lassen. Und das erfüllt sich. Gott erschüttert den Frieden, die Stabilität, die David ein Leben lang aufgebaut hat als König. Sein Königreich wird durch zwei Bürgerkriege zerrissen. Zweitens sagt Gott, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause. Diese sexuelle Sünde und diese mörderische Gewalt, die David heimlich begangen hat, wird von seinen Söhnen Amnon und Absalom offen praktiziert. Es ist eine Demütigung für David, den Vater. Drittens, das Kind wird sterben, sagt Gott. Und das Baby, das durch diese sündige Tat Davids gezeugt wurde, stirbt 7 Tage nach der Geburt. Schau mal, es liegt ja schon in der Natur der Sache, dass Sünden Konsequenzen haben. Ganz natürliche. Wenn du jetzt einen Menschen ermordest, dann kann und will Gott dir auch diese Sünde vergeben. Aber du kannst diesen toten Menschen nicht mehr zurückholen. Ganz natürliche Konsequenz. Doch darüber hinaus lässt Gott manchmal noch mehr Konsequenzen zu. Und in welchem Maß er das tut, das obliegt seiner Souveränität, seiner Entscheidung. Dass wir nicht sterben für unsere Sünden, das ist schon Gnade. Das ist große Gnade. Wir wiederum haben die Wahl. Entweder wir beschweren uns über Gottes Konsequenzen und klagen ihn an, sagen, Gott, warum legst du mir diese Konsequenzen jetzt auf? Oder wir begreifen, dass Gott es gut mit uns meint und dass er diese Konsequenzen als Erziehungsmaßnahmen anwendet. Im Alltag ist das für uns selbstverständlich. Stell dir mal vor, du wärst Richter und vor dir auf der Anklagebank sitzt ein Mörder. Mordmotiv Neid. Das ist also nichts zu entschuldigen. Und die Person gesteht seine Schuld komplett ein, sitzt dort Tränen fließend und sagt, ja, ich bin schuld, ich übernehme die Verantwortung dafür, für das, was ich getan habe. Wie wirst du als Richter agieren? Das wird sich strafmildernd auf das Urteil auswirken. Richtig? Denn das wirkt sich immer positiv auf ein Urteil vor Gericht aus, wenn der Täter seine Schuld eingesteht. Aber wirst du als Richter hingehen und sagen, okay, dann auch kein Gefängnis? Nein, oder? Ich glaube, das würden die wenigsten von uns tun. Das könnten wir auch gar nicht auf Grundlage des Gesetzes. Nein, trotzdem wartet eine Gefängnisstrafe auf den Mörder. Könnte es sein, dass wir manchmal aber so mit Gott umgehen, dass wir sagen, Gott, ich gestehe meine Schuld ein, aber wenn du mir wirklich vergeben hast, dann lass es für mich als Zeichen sein, dass ich keinerlei Konsequenzen davon trage. Und versteht mich nicht falsch, wir dürfen Gott darum bitten. Gott ist gnädig und barmherzig und wer weiß, vielleicht schenkt er es uns, dass er uns keine Konsequenzen auferlegt. Aber wir sind nicht in der Position, es von ihm zu erwarten und einzufordern. Das ist nicht unser Recht. Gott darf und manchmal muss er es auch mit Konsequenzen arbeiten. Halbzeit. 5 von 10 Merkmalen haben wir. Die zweite Hälfte wird aber ein bisschen kompakter, das kann ich schon mal versprechen. Wir lesen die Verse 7-8. David sagt, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Manche Kritiker gehen hin und sagen, ja, hier will David aber doch eigentlich schon so ein bisschen seine Schuld abwälzen, oder? Sagt so nach dem Motto, eigentlich bin ja nicht ich schuld, sondern meine Mutter, die mich in Sünden geboren hat. Aber das ist in keinster Weise das, was David hier an der Stelle sagen will. Er will auch nicht, was manche hier in diesen Text irgendwie reinlesen oder rauslesen, irgendwas Sündiges an der Sexualität beschreiben oder so. Ja? Wie manche diesen Text missinterpretieren. Nein, was David ausdrücken möchte, ist, Gott, ich bin ein durch und durch schuldiger Mensch. Und zwar schon von klein auf. Von klein auf habe ich diesen Hang zum Bösen in mir. Ich bin ein schuldiger Mensch. Und das versucht er auch gar nicht abzustreiten. Nein, der Mensch ist nicht gut und wird allmählich, so wie manche sich das vorstellen, Stück für Stück von dieser bösen Gesellschaft zu einem bösen Menschen gemacht. Nein, die böse Gesellschaft gibt es deswegen, weil sie aus bösen Menschen besteht, die von Geburt an den Hang zum Bösen haben. Und seinem bösen Ich stellt David jetzt in Vers 8 Gottes Heiligkeit entgegen. Und damit haben wir das 6. Merkmal echter Buße. Du siehst deine eigene Schuld im Licht der Heiligkeit Gottes. David beschreibt Gott als einen Gott, der am innersten interessiert ist. Das Verborgene, was er dort beschreibt, das ist die Tiefe unseres Herzens. Die Bibel spricht sehr viel darüber, wie komplex und wie tief die Abgründe unseres Herzens sind. Ich glaube, wir versuchen uns oft nach außen so zu geben, als ob wir komplett mit uns, der Welt und mit Gott im Reinen sind. Und wenn das so ist, ist es ja gut. Aber wenn es nicht so ist, dann sollten wir nicht versuchen, uns das einzureden und irgendwie schön zu reden. Gott möchte, wenn Lüge in unserem Herzen lebt, diese Lüge aufdecken und Wahrheit reinbringen. Und das ist einerseits vielleicht ein furchteinflößender Gedanke, sein ganzes Herz wirklich zu öffnen für Gott. Aber schaut mal, ist das auf der anderen Seite nicht wunderschön, dass dieser Gott wirklich an unserem Herzen interessiert ist? Für ihn sind wir nicht einfach nur eine Nummer. Für ihn sind wir nicht einfach nur eine Arbeitsmaschine, die seine Arbeit machen soll. Nein. Gott ist interessiert an einer tiefen Beziehung zu uns, an einer ehrlichen und aufrichtigen Beziehung. Und das ist für ihn das Entscheidende. Wir lesen weiter die Verse 9 bis 13. David sagt: Entsündige mich mit Hyssop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ich werde nicht, also aus Zeitgründen werde ich jetzt hier nicht auf alle Aspekte eingehen können. Aber im Kern geht es doch hier darum, dass David einsieht, dass er nicht einfach nur eine Schuldbegleichung braucht. Nein, er braucht mehr als das. Und das ist das siebte Merkmal echter Buße. Du erkennst die Notwendigkeit einer inneren Erneuerung. Ja, Gott vergibt. Und wenn Gott vergibt, dann sagt er: Ich werfe deine Sünden ins äußerste Meer. Und ich werde sie nie wieder rausholen, diese Sünden, die bleiben dort. Halleluja. Gott ist ein gnädiger und barmherziger Gott. Aber die Frage ist, wollen wir immer wieder in die gleiche Sünde fallen? Wollen wir 10.000 Mal mit demselben Problem zu Gott kommen? Gott, und ich weiß nicht wie, aber Gott hält das aus. Gott in seiner Gnade vergibt uns auch zum 10.000. Mal, wenn wir mit derselben Sünde vor ihn kommen. Gott ist so viel gnädiger und barmherziger, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Aber ist es das, was wir wollen? Nein, Gottes Gnade kann mehr. Gottes Gnade reinigt uns nicht nur von unserer Schuld, sondern sie kann und sie will uns auch verändern. Aber dafür müssen wir uns erstmal eingestehen, dass wir womöglich eine innere Wesensveränderung benötigen. Und das kann einzig und allein Gott in uns bewirken. Nur Gott allein kann unser Herz verändern, unser Denken verändern. Meine Wahrnehmung des Psalms, und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ist, dass David von Vers zu Vers immer mehr in die Tiefe reingeht. Und so schreibt er jetzt in Vers 14: Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. David sehnt sich so sehr nach Freude in seinem Herzen. Ja, er ist die ganze Zeit so bedrückt und das auch aus gutem Grund. Aber er weiß, diese Freude, die wird er nur empfinden, wenn er wirklich weiß, dass Gott ihm vergeben hat. David, und das sehen wir hier, der hat aus seiner Sünde gelernt. Er hat den Wunsch, von der Sünde fern zu bleiben, weil er verstanden hat, dass die Sünde ihn zerstört. Und das ist das achte Merkmal echter Buße. Du suchst die Distanz zur Sünde. Da ist kein, naja, aber wenn ich jetzt nochmal so zurückdenke, war es ja eigentlich schon ganz cool, dass ich mir da in dem Moment einfach das holen konnte, worauf ich Bock hatte. Nein, das sagt David nicht. David wünscht sich einen willigen Geist, der darauf ausgerichtet ist, das zu tun, was Gott will und nicht das, was sein eigenes Fleisch will. Und das ist sehr wichtig. Denken wir nochmal an Punkt 7. Wenn wir innere Erneuerung wollen, dann geht das nur dann, wenn wir uns von der Liebe zur Sünde lösen. Buße geht weiter. Buße bleibt nicht dort stehen, wo Gott von Schuld freispricht. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, die Überschrift hatte: Ein Mord passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Nein, es gibt bei jedem Mord eine Vorgeschichte. Und bis ein Mensch so weit ist, einen anderen Menschen wirklich zu töten, müssen einige Hürden überquert werden. Es ist das Prinzip der Eskalation. Eine rote Linie wird überschritten und es kann sogar sein, dass diese Person sich reumütig zeigt und sich entschuldigt, nur um beim nächsten Mal einen Schritt weiter zu gehen. Die einzelnen Entschuldigungen an sich mögen sogar aufrichtig gewesen sein in dem Moment, aber was niemals stattgefunden hat, ist eine Veränderung hier, ganz tief im Herzen. Und hierin, liebe Gemeinde, glaube ich, liegt eine große Gefahr, dass wir uns selbst betrügen und Gott nie wirklich an unser innerstes Wesen, an unser Herz ranlassen. Und wenn du das heute feststellen solltest bei dir, dass es genau auf dich zutrifft und Gott dich tiefer in die Buße hineinführen möchte, dann will ich dich ermutigen, lass es zu. Wir bewegen uns langsam auf das Ende des Psalms zu. Zwei Merkmale haben wir noch. Wir lesen die Verse 15 bis 17. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, schreibt David jetzt, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tu meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. David geht in seinem Kopf noch einen Schritt weiter und sagt: Gott, wenn du erstmal so eine richtige Tiefenreinigung in mir vollzogen hast, wenn du mich wirklich gereinigt hast und mein Herz erneuert hast, dann, Herr, gebrauche mich, dann will ich rausgehen und will es über die Dächer rufen und ich will Leuten helfen, auch auf diesen Weg zu kommen, auch reinen Tisch zu machen mit Gott. Und das ist das 9. Merkmal von echter Buße. Du hast auch das Wohl deiner Mitmenschen im Blick. Buße hat nicht nur eine Auswirkung auf dich und deine Beziehung zu Gott. Nein, wenn du dieses Prinzip der Buße wirklich durchlebst, dann kannst du andere mitnehmen auf diesen Weg, der zwar schmerzhaft ist, aber der gut ist und der wunderbar ist. Du wirst sozusagen zum Botschafter der Buße. David schließt seinen Psalm mit folgenden Worten, die Verse 18 bis 21, wo er sagt: Denn an Schlachtopfern hast du keinen Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, o Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Ganz starke Worte von David hier am Ende. Herr, Schlachtopfer und Brandopfer willst du nicht. Um genau zu sein, gab es in Davids Situation kein einziges Opfer, das er hätte bringen können, um seine Schuld irgendwie gut zu machen. Und die Opfer, die er hier nennt, das sind Lob- und Dankopfer. Und die sind in dem Moment total unangemessen. Das, was David braucht, ist Vergebung. Er kann nicht irgendwie, egal wie viel Geld er in die Hand nimmt und eine Abfindungssumme an die Familie von Uriah zahlt, er kann diese Schuld vor Gott nicht bereinigen. Und damit kommen wir zum 10. Merkmal echter Buße. Du erkennst, dass es im Kern, dass es Gott im Kern um dein Herz geht. Weißt du, Gott geht es nicht darum, dass wir alle hier so ein bisschen besser werden. Nein, ihm geht es um nichts weniger als um unser Herz. Wenn wir sündigen, können wir unsere Schuld nicht einfach wegdienen. Ein paar Mal öfters zum Gottesdienst gehen, das nächste Mal versuchen, es dann ja besser zu machen. Nein, dadurch verschwindet nicht die Schuld. Wir müssen diese zwei Dinge in unserem Denken trennen. Das eine ist unsere Schuld, das andere ist die Hingabe an Gott. Und unsere Hingabe an Gott wird niemals unsere Schuld auslöschen. Unsere Schuld kann einzig und allein durch die Gnade von unserem großen und wunderbaren Gott vergeben werden. Und das ist die gute Nachricht heute. Gott will vergeben. Er liebt es, sagt er in seinem Wort. Er liebt es, gnädig und barmherzig zu sein, zu vergeben. Er wartet auf dich und mich, dass wir mit unserer Schuld vor ihn kommen und sie ihm abgeben. Und sagen, hier bin ich, Jesus, hier stehe ich vor dir. Und für mein Heil habe ich nichts zu geben, außer meine Sünde, die ich dir hiermit gebe. Außerdem will ich dir mein Herz geben. Und du sollst mit mir machen, was du willst. Reinige mich und verändere mich. Ich wünsche mir das so sehr für mich und für uns alle, dass wir diesen Psalm 51 fest in unser Herz schließen. Dass wir uns hier ein Vorbild nehmen daran, wie David gehandelt hat und dass wir es ihm gleich machen. Wenn du heute Morgen hier bist oder im Livestream zuschaust und du hast noch nie in irgendeiner Art und Weise Buße getan, du bist noch nie mit deiner Schuld vor Gott gekommen und hast sie bereinigt vor ihm, dann möchte ich dich heute ermutigen, du darfst diesen Schritt gehen. Weißt du, es gibt keinen einzigen Menschen hier in diesem Raum, der hier sitzt und auch niemandem vor dem Bildschirm, der ohne Sünde wäre. Das sagt die Bibel ganz deutlich und es ist die Wahrheit. Wir sitzen alle im selben Boot und deswegen brauchst du keine Angst zu haben. Weißt du, Angst musst du nur dann haben, wenn es Schuld gibt in deinem Leben, die nicht bereinigt worden ist. Denn dann kann Gott sie dir auch nicht vergeben. Er will es. Er hat alles dafür getan. Aber du musst diese Schuld vor ihn bringen. Du musst sie ihm abgeben. Behalt diese Schuld nicht für dich. Lass sie nicht bei dir, sondern gib sie Gott ab. Ob du das für dich in deinem Herzen tust, ganz persönlich im Gebet zu Gott, oder ob du jetzt gleich im Anschluss an den Gottesdienst hier bleibst, die Pastoren sind hier, ich werde auch noch zur Verfügung stehen für Gespräche, für Gebete. Ich möchte dich nur ermutigen, wenn Gott heute zu dir spricht, dann ignoriere ihn nicht. Amen.